Die Radio Wissen. Update.
Weltweit hungern noch immer fast 800 Millionen Menschen. Damit hat sich die Zahl der Hungernden seit letztem Jahr laut Welthungerhilfe nicht verändert. Aber es gibt auch Gutes zu berichten. Es hat insgesamt Fortschritte gegeben. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Mein Name ist Maike Rosenplänter.
Update.
Jedes Jahr gibt die Welthungerhilfe einen Index heraus, der darstellt, wie viele Menschen nicht genug zu essen haben oder sogar unterernährt sind. Heute war es wieder soweit. Positiv daran ist, seit dem Jahr 2000 haben 22 Länder erhebliche Fortschritte gemacht, sagt Bärbel Diekmann, die Präsidentin der Welthungerhilfe.
Dazu gehört in Afrika zum Beispiel Ruanda, in Asien, Kambodscha und Myanmar. Da gehörte bis vor einiger Zeit auch noch Mali dazu, wo es weiter nach vorne gegangen ist. Es gehörte Äthiopien dazu. Da sind jetzt andere Herausforderungen, aber es gibt immer wieder auch erfolgreiche Länder.
Aber eben leider auch zu viele Länder, in denen die Menschen nicht genug zu essen haben. Und das noch immer vor allem in Afrika, südlich der Sahara, in Madagaskar, Sambia, Sierra Leone, Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik ist die Lage sehr ernst. Aber auch Haiti und der Jemen gehören zu den Ländern, in denen die Menschen am meisten hungern. Dazu kommt ein neues Problem. Für 13 Länder war eine Berechnung des Welthungerindexes nicht möglich. Sie tauchen nicht im Bericht auf. Es gab keine Daten oder Schätzungen, wie viele Menschen dort unterernährt sind, so Diekmann.
Das sind vor allem Länder, in denen Bürgerkriege sind, in denen kriegerische Konflikte sind. Wir haben keine Daten zum Südsudan, zu Syrien, zu Somalia, zum Kongo, Eritrea. Wissen aber durch unsere Arbeit in diesen Ländern, dass da die Versorgungssituation ganz besonders gravierend schlecht ist im Moment.
Besonders schlecht ist Unterernährung weiterhin für Kinder. Etwa jedes vierte Kind weltweit wächst nicht richtig, weil es nicht genug zu essen bekommt.
Kinder, die unter 5 Jahren mangelernährt sind, haben in der Regel eine schlechte körperliche Entwicklung und sehr oft auch Verzögerungen in der geistigen Entwicklung. Und das ist oft später nicht mehr aufholbar. Das heißt, sie sind benachteiligt fürs Leben.
Letztes Jahr hatte sich deshalb die Weltgemeinschaft auf einen Aktionsplan geeinigt. Bis 2030 soll der Hunger vollständig beseitigt werden. Ein ehrgeiziges Ziel, das laut Welthungerhilfe derzeit nicht erreichbar ist. Die Industrienationen müssen sich demnach verändern. Wenn wir unsere Nahrungsgewohnheiten ändern würden und zum Beispiel weniger Fleisch essen, dann würde weniger CO2 ausgestoßen. Und wir müssten faire Preise zahlen, vor allem im Bereich der Textilindustrie. Viele Näherinnen in Asien verdienen noch immer zu wenig, um davon ihre Familien ernähren zu können. Aber auch in den Entwicklungsländern muss sich etwas ändern, sagt Bärbel Diekmann.
Wir brauchen die Investitionen in die Landwirtschaft. Es ist immer noch so, dass 3 von 4 Hungernden in ländlichen Regionen leben. Und wenn es uns da schon gelingen würde, dass die so viel produzieren, dass sie sich, ihre Familien ernähren können und auf dem nächsten Markt was verkaufen können, wären wir auch ein riesiges Stück weiter.
Und dann, so die Welthungerhilfe, wäre auch das Ziel erreichbar, den Hunger der Welt bis 2030 komplett zu beseitigen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Welthungerbericht ist auch im Netz ein Thema. Xila kommentiert bei Zeit.de die positive Entwicklung, dass die Zahl der Hungernden seit dem Vorjahr nicht gestiegen ist. Bei einer wachsenden Weltbevölkerung ist das schon ein Erfolg. Und dass der Anteil der Unterernährten seit dem Jahr 2000 gesunken ist, obwohl die Weltbevölkerung im gleichen Zeitraum um immerhin 1,2 Milliarden Menschen wuchs, darf man schon als Ausrufezeichen betrachten. Peter Struve sieht auf der Facebook-Seite der Tagesschau eher das Negative, dass noch immer so viele Menschen hungern. So etwas ist mir unverständlich, wo doch hunderte Milliarden für Rüstung ausgegeben werden. Mike Dreizer schreibt auf der Facebook-Seite von heute, schon erschreckend, wenn man bedenkt, was in der ersten Welt an Lebensmitteln jeden Tag weggeworfen oder auch vernichtet werden. Katrin Lehmann reagiert mit der Aussage, dass es trotzdem keine Lösung wäre, die Reste als humanitäre Hilfe nach Afrika zu schicken. Das ist einfach und hört sich verdammt gut an. Dass diese Art von Aktionismus die dort ansässigen Bauern in den Ruin stürzt, egal. Das Geld, das Konzerne für diesen Wahnsinn ausgeben, sollen sie vor Ort sinnvoll investieren. User Weltoffener Realist hat auf Zeit.de da schon eine Idee. Auch in den von Hunger betroffenen Entwicklungsländern werden Lebensmittel weggeworfen. Wenn es um Hunger geht, ist es also viel dringender, den Verderb von Lebensmitteln direkt in den betroffenen Ländern zu verhindern. Bessere Lagerung zum Beispiel.
Was sonst noch wichtig war.
Der Smartphone-Hersteller Samsung stellt die Produktion des Modells Galaxy Note 7 komplett ein. Laut Samsung ist ein neues Problem aufgetaucht, das geprüft werden soll. Vorher hatte das Unternehmen schon einen weltweiten Verkaufsstopp angekündigt. Letzten Monat gab es eine große Rückrufaktion, weil die neuen Telefone beim Aufladen explodiert waren. Offenbar besteht das gleiche Problem auch bei den Austauschgeräten. Vermutet wird, dass der eingebaute Akku das Problem ist. Der US-Verbraucherschutz vermutet, dass die ein bisschen zu groß sind und sich ausweiten, wenn sie heiß werden. Dann könnten sie andere Bauteile in Brand setzen. Der Batterieexperte Ian Gader beschreibt das Dilemma.
This is a part of a trend that we see today in the industry of the mobile phones.
Das ist Teil des Trends in der heutigen Mobilfonlandschaft. Sie wollen die Geräte möglichst schick und flach und am Ende sollen sie immer dünner werden. Das geht zu Lasten der mechanischen Möglichkeiten der Batterien. Um die Sicherheit der Akkus auf Dauer zu gewährleisten, müssten wir von allen Komponenten, die wir in der Lithium-Ionen-Technologie verwenden, wie brennbare Elektrolyten wegkommen, aber diese neue Technologie besitzen wir eigentlich noch gar nicht.
Such as the flammable electrolytes. But the technology is not yet that far to replace them anytime soon.
Wer ein Note 7 hat, soll es sicherheitshalber ausstellen und zurückgeben. Kunden bekommen ihr Geld zurück oder ein neues Smartphone eines anderen Typs. Mit dem Produktionsstopp rutscht Samsung tiefer in die Krise. In Asien ist die Aktie des Unternehmens eingebrochen. Der Friedensprozess in Kolumbien geht weiter, jetzt auch mit einer anderen Rebellengruppe, der ELN. Präsident José Manuel Santos hat in einer Ansprache erklärt, dass Kolumbien sich seit rund 3 Jahren um Verhandlungen mit der ELN-Guerilla bemüht. Das habe jetzt ein Ende.
Jetzt haben wir eine gute Nachricht. Aus Caracas ist die Zusage gekommen, dass am 27. Oktober in Ecuador die öffentliche Phase der Verhandlungen beginnt.
Diplomaten aus anderen Ländern sollen vermitteln, zum Beispiel aus Venezuela, Norwegen und Brasilien. Die ELN hat etwa ein Drittel so viele bewaffnete Mitglieder wie die FARC, schätzungsweise 2000. Ihr Zentrum liegt an der Grenze zu Venezuela. Bisher gab es zwischen der kolumbianischen Regierung und der ELN nur inoffizielle Sondierungsgespräche, die schwierig verlaufen sind. Mit der FARC verhandelt die Regierung weiter auf Kuba, obwohl beide Seiten schon einen Friedensvertrag unterzeichnet haben. Den hatten die Kolumbianer aber in einer Volksabstimmung abgelehnt. Die Bundesregierung und ihre Ministerien arbeiten nicht nur in der Hauptstadt Berlin, sondern auch in Bonn. Viele Mitarbeiter empfinden das aber als Belastung. Das steht laut Bundesbauministerin Barbara Hendricks in einer Mitarbeiterbefragung. Aufgaben würden zwar vollständig und fristgerecht erfüllt, sagte Hendricks, allerdings gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten.
Die Zusammenarbeitsstrukturen funktionieren. Sie funktionieren aber durchaus mit Effizienzverlusten.
Zum Beispiel könnten Mitarbeiter oft nur per Telefon oder Videokonferenz miteinander reden. Deshalb sei auch der fachliche und persönliche Austausch schwierig. Hendricks ist die Sonderbeauftragte des Bundes für den Berlin-Umzug. Zurzeit arbeiten von knapp 20.000 Beschäftigten etwa 2/3 in Berlin und 1/3 in Bonn. Letztes Jahr gab es knapp 21.000 Dienstreisen zwischen beiden Städten. Ein kompletter Umzug nach Berlin würde nach aktuellen Berechnungen allerdings bis zu 5 Milliarden Euro kosten.
Was noch wichtig wird.
Ab morgen beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit dem europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen CETA, das die EU mit Kanada abschließen will. Geplant ist, dass das Abkommen am 27. Oktober beim EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet wird. Das wollen die Linke und viele Gegner des Abkommens mit dem Eilverfahren verhindern. Eine Entscheidung des Gerichts wird für Donnerstag erwartet.
Und sonst in der Welt?
Der Ölkonzern BP will nicht mehr in der großen australischen Bucht nach Rohöl bohren. Das Unternehmen hat seine Pläne an der Südküste des Kontinents aufgegeben, nachdem sie mehrmals von den australischen Behörden abgelehnt wurden. Die Entscheidung ist auch ein Sieg für Umweltschützer. Die hatten sich deutlich gegen das Vorhaben gewehrt. Auf der einen Seite argumentierten sie mit der reichen Tier- und Pflanzenwelt in der großen australischen Bucht. Sie gilt unter anderem als Rückzugsort für den weißen Hai. Außerdem kalben dort Glattwale. Auf der anderen Seite haben die Umweltschützer immer wieder darauf hingewiesen, welche Katastrophe BP im Golf von Mexiko durch das Ölleck an seiner Plattform Deepwater Horizon ausgelöst hat. Der Ölkonzern wollte vor Südaustralien in mehr als 2500 Metern Tiefe nach Erdöl bohren. In den Niederlanden finden Pokémon-Go-Spieler in Zukunft keine Pokémons mehr in den Dünen der Strände südlich von Den Haag. Denn der Entwickler des Spiels hat nach einem Update dort keine Pokémons mehr versteckt. Seit das Spiel in den Niederlanden auf dem Markt ist, hatten jeden Tag Pokémon-Spieler die Strände und die Dünen bevölkert, um die dort versteckten Pokémons zu fangen. Dabei hinterließen sie Müll und zertrampelten geschützte Dünengebiete. Die Stadt Den Haag war deshalb gegen den Entwickler des Spiels vor Gericht gezogen, um ihn dazu zu zwingen, die Pokémons aus den Dünen zu nehmen. Nachdem die Entwickler das jetzt gemacht haben, hat die Stadt die Klage fallen gelassen. Die niederländischen Dünen sind nicht der einzige Ort, an dem die Pokémons Ärger machen. Bei einem der letzten Updates sind zum Beispiel das Holocaust-Mahnmal in Berlin und Hiroshima aus dem Spiel verschwunden. In Thailand ist Pink die Farbe des Tages. Viele Menschen in der Hauptstadt Bangkok tragen pinke Kleidungsstücke, weil sie hoffen, dass das gut für die Gesundheit ihres Königs Bhumibol ist. Der Monarch ist bei seinen Untertanen sehr beliebt. In einem Palaststatement hatte es am Sonntag geheißen, der Gesundheitszustand des 88-Jährigen sei nicht gut. Normalerweise wird über das Wohlbefinden Bhumibols nur berichtet, wenn es ihm besser geht. Die Stellungnahme hat viele Thailänder deshalb beunruhigt. In den sozialen Netzwerken teilten viele einen Aufruf, Pink zu tragen. Die Farbe war vor ein paar Jahren von thailändischen Hofastrologen als glücksbringend für die Gesundheit des Königs bezeichnet worden. In Thailand wird die Königsfamilie durch strenge Pressezensur geschützt. Spekulationen über die Gesundheit oder das Privatleben des Staatsoberhauptes sind streng verboten.
Wissensnachrichten. Taucher und Schnorchler wissen das. Ein Seegrasteppich mag auf den ersten Blick unspannend aussehen, er kann aber wahre Schätze verbergen. Wenn man nur lange genug wartet, dann hat man vielleicht das Glück, zum Beispiel Seepferdchen zu sehen. Tina Kiesel aus den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Tina, ich dachte eigentlich, Seegras gibt es genug. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Es gibt jetzt eine Art Hilferuf von Wissenschaftlern.
Und zwar haben sich da 122 Wissenschaftler aus allen möglichen Ländern zusammengetan und gemeinsam mit der World Seagrass Association einen offenen Brief geschrieben, in dem es heißt, rettet das Seegras.
Das heißt, Seegras ist nicht nur dazu da, dass ich drauf starre und anfange zu meditieren, weil es sich so schön beruhigt. Hin und her bewegt.
Das kannst du natürlich auch weitermachen. Seegras ist aber vor allem Futterquelle für Fische und es bietet ihnen Schutz. Deswegen wird Seegras auch von den Fischen als so eine Art Kindergarten genutzt. Da wird der Nachwuchs untergebracht, bis er Flügge ist oder Schwimme in dem Fall. Das Seegras bietet aber auch Erosionsschutz für den Meeresboden und Seegras speichert Kohlendioxid.
Heißt, weniger Seegras würde bedeuten, dass mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt.
Genau. Erstmal gelangt das Kohlendioxid ins Wasser. Dadurch wird das Wasser saurer und durch die Verdunstung, da hast du vollkommen recht, gelangt es am Ende eben in die Atmosphäre. Forscher sagen, derzeit wird das Seegras immer weniger, um 3% geht es jährlich weltweit zurück. Wenn das so weitergeht, haben wir 2060 schon gar kein Seegras mehr.
Was macht dem Seegras denn so zu schaffen?
Vor allem wir, muss man sagen, der Mensch. Seegras wächst in den Küstenregionen. Die Küsten sind aber gleichzeitig die Gebiete des Meeres, wo es am meisten Stress gibt. Da wird eben gefischt, da werden Anker in die Böden gehauen, die Abwasser werden ins Meer geleitet. Und damit zum Beispiel auch Nährstoffe aus der Landwirtschaft, die eigentlich nichts im Meer zu suchen haben. Eigentlich kann Seegras einiges ab, aber das ist eben dann doch zu viel. Und sobald es sich nach und nach ausdünnt, das Seegras, gibt es auch weniger Fischarten, weil denen der Schutz fehlt.
Okay, also zum rettet die Wale und rettet die Weltmeere jetzt auch noch rettet das Seegras.
Auf jeden Fall, kannst du direkt einen Sticker machen. Und da gibt es in dem offenen Brief auch gleich Ansätze, zum Beispiel, indem die Wasserqualität verbessert wird oder Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, in denen dann nicht mehr gefischt oder gebaut werden darf, damit das Seegras erhalten bleibt.
Uns erhalten möge auch das Bier bleiben. Darüber müssen wir uns aber eher weniger Sorgen machen. Interessante Erkenntnisse zum Thema Bier gibt es aber trotzdem.
Es haben nämlich portugiesische Wissenschaftler das Genom von Hefestämmen genauer analysiert. Und die sind bei Bieren vielfältiger als gedacht. Also die Hefestämme, die fürs Bierbrauen genutzt werden, die haben ganz unterschiedliche Ursprünge. So werden etwa einige amerikanische Ale-Biere aus Hefen gemacht, die ursprünglich zu den Weinhefen gehört haben. Interessant fanden die Forscher, dass die Hefe aus dem typisch bayerischen Weizen vermutlich aus Asien stammt. Die ist nämlich eng mit der aus dem Reiswein Sake aus Japan verwandt.
Darauf ein Prost. Auf Finnisch heißt das Kippis und da kommt eine Neuentwicklung her, die alle Smartphone-Fans freuen durfte, die auch im Auto ihre Finger nicht vom Gerät lassen können.
Die finnischen Forscher dachten sich nämlich, beim Autofahren auf dem Handy rumtippen soll man zwar nicht, aber trotzdem machen es alle. Dann machen wir es wenigstens so sicher wie nur möglich. Deswegen haben sie eine T9-Tastatur mit 12 Tasten am Lenkrad angebracht. Der Text, der erscheint dann auf einer transparenten Folie in der Windschutzscheibe. Dann kann der Fahrer quasi schreiben und auf die Straße gleichzeitig schauen. Getestet haben sie das System erstmal nur im Fahrsimulator. Ergebnis: Die Probanden kamen 70% weniger häufig von der Spur ab als beim normalen Smartphone-Tippen. Die Forscher sagen, das Prinzip sei einfach und günstig umzusetzen. Vorher seien aber natürlich noch mehr Tests nötig.
Dauert also noch ein bisschen, bis wir sowas tatsächlich dann im Auto haben. Vielen Dank für die Infos, Tina.
Wetter.
Es bleibt auch am Abend fast überall grau und bewölkt. Im Norden und Osten kann es regnen, nur im Südwesten kämpft sich die Sonne durch die Wolken. Heute Nacht bleibt es bewölkt, morgen wird es dann im Norden und in der Mitte Deutschlands regnen. Im Süden kann es aber auch mal die Sonne scheinen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.